willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Ja, und in dieser Folge sage ich ganz herzlich willkommen zu Frau Dr. Ulrike Schulters, Chefärztin an der FHR-Klinik hier in Köln, Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und mit dem Schwerpunkt im Bereich akute und komplexe Trauma-Folgestörungen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Hallo, Frau Schulter, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank.
Und Sie sind, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, Sie sind ja nicht das erste Mal Gast bei Redselig. Sie haben schon mit Paula Messler eine Episode zur psychosomatischen Medizin 2025 aufgenommen. Also kennen Sie das hier schon ganz genau. Und es ist so, zu Trauma haben wir noch nie eine Folge gemacht. Traumatische Erlebnisse können das Leben grundlegend verändern, manchmal sofort spürbar, manchmal erst Jahre später. Aber was genau ist ein Trauma? Wie zeigt es sich im Alltag der Betroffenen? Welche Wege gibt es in die Heilung? All das wollen wir heute mal ein bisschen erkunden. Und vielleicht fangen wir mal damit an, was ist eigentlich ein Trauma? Ist ja ein sehr vielfach strapazierter Begriff aktuell. Ja. Ne? Alles ist immer gleich irgendwie traumatisch. Aber was ist es jetzt wirklich? Was ist ein Trauma im medizinischen Sinne? Und wann spricht man von einem traumatischen Ereignis?
Also wir haben ja die Diagnosemanuale, nach denen wir uns richten müssen, wenn wir tatsächlich eben die Diagnosen vergeben wollen rund um die traumatischen Ereignisse oder vergeben müssen. Und dass die Definitionen, die wir in diesen Diagnosemanualen haben, sind aber letzten Endes leider durchaus auch noch immer sehr schwammig. Und ich sage jetzt mal, im ICD-11 ist es eben ein Ereignis von einem schrecklichen Ausmaß, in dem eben Leib und Leben bedroht sind. Aber aus klinischer Sicht ist diese reine Beschreibung des Ereignisses nicht ausreichend, sondern wir müssen dabei berücksichtigen, wie sich die Menschen in der Situation erlebt haben. Das war früher durchaus eben auch Teil der Definition, zumindest im amerikanischen Diagnosemanual, nämlich dass wir in dieser Situation, die Leib und Leben bedroht, uns ohnmächtig fühlen und keine Kontrolle mehr über diese Situation haben. Und dass das ein wesentlicher Punkt dessen ist, was ein Ereignis zu einem potenziell traumatisierenden Ereignis macht.
Jetzt kann das ja, ich komme da mal gleich zu einer Frage, die mich auch in der Vorbereitung sehr beschäftigt hat, kann das ja sehr unterschiedlich sein. Es gibt ja Leute, für die ist eine Situation absolut traumatisch und fühlt sich lebensbedrohlich an, dem er gesagt, das kann sich, muss sich so anfühlen. Und für andere ist es das gar nicht. Wie erkläre ich das? Also wieso gibt es Menschen, die auf das eine Ereignis so reagieren und die anderen unter Umständen gar nicht?
Na, es hat natürlich tatsächlich schon auch etwas mit den Erfahrungen zu tun, die Menschen gemacht haben. Aber das, was es wirklich zu diesem, ob ich das als lebensbedrohlich erlebe oder nicht, hat tatsächlich oft viel mehr mit dem zu tun, wie handlungsfähig bleibe ich in der Situation. Da ist oft der Unterschied. Und nicht so sehr in dem, nehme ich ein Ereignis als lebensbedrohlich wahr oder nicht.
Okay. Wie ist es denn, gibt es unterschiedliche Arten von Traumata? Wie unterscheiden sie sich und machen wir auch, man hört immer wieder diesen Unterschied zwischen der komplexen oder zwischen den komplexen Traumata, wo es scheinbar mehrere sind, und dem Einzelnen?
Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Traumata. Wir sprechen also vor allen Dingen, es macht es einen großen Unterschied, ob es ein sogenanntes man-made Trauma ist oder eben non-man-made, also immer da, wo Interaktion zwischen Menschen eine Rolle spielt. Das macht einen großen Unterschied, weil es das Risiko, dass daraus eine Traumafolgestörung entsteht, deutlich höher ist, als wenn es zum Beispiel eine Naturkatastrophe ist oder ein Unfall ist. Das macht einen Unterschied hinsichtlich der Risikobewertung. Und dann macht es noch einen Unterschied, ob es eben Menschen sind, die ich kenne, die mir das angetan haben, oder ob es eben unbekannte Menschen gewesen sind. Und wenn wir von einem Monotrauma sprechen, das sind oft so die Dinge, die uns zum Beispiel dann, können uns natürlich auch in der Kindheit geschehen, aber da sprechen wir häufiger eher von dann so im Erwachsenenalter, wenn ich eben einen Unfall erlebt habe, Opfer eines Überfalls, eines Angriffs geworden bin, aber wirklich eben bis dahin eigentlich mein Leben ganz normal gelaufen ist und ich das gelebt habe und dann passiert mir so eine Situation. Unter komplexen Traumafolgestörungen verstehen wir eher die Traumafolgestörungen, die sich entwickeln, weil Menschen häufig sehr früh in ihrer Biografie auch über einen sehr langen Zeitraum oder längeren Zeitraum zumindest verschiedene Ereignisse eben erlebt haben, die potenziell traumatisierend sind.
Was passiert denn im Gehirn und im Körper bei so einem Ereignis? Also weil im Ereignis ist es ja noch nicht das Trauma, das entwickelt sich ja, deshalb habe ich jetzt gar, ne? Also was passiert da?
Also das wissen wir eigentlich ganz, das ist ganz gut untersucht. Es ist auch eines so der Dinge, die mit am besten untersucht sind, bei dem, wenn wir über psychische Erkrankungen sprechen, was passiert da eigentlich so ganz genau? Und es ist halt schon ein sehr komplexes System, was da im Gehirn aktiviert wird, wenn Sie so wollen. Mhm. Also es gibt so verschiedene Bereiche, die sind so die Haupt, ich nenne es jetzt mal Akteure in so einer Situation. Also wir haben zum Beispiel in die Amygdala, den Mandelkern, das ist unser sogenanntes Alarmzentrum. Da geht jede Information, die reinkommt, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen, was wir fühlen, auf der Haut. All diese Informationen werden in diesem Alarmzentrum daraufhin überprüft, ob die potenziell gefährlich sind oder als gefährlich eingestuft werden oder nicht. Und wenn dieses Zentrum sie als gefährlich einstuft, dann aktiviert es den Körper sozusagen über das vegetative Nervensystem, unsere normale Reaktion zu zeigen, kämpfen oder fliehen. Das heißt, der Blutdruck geht hoch, die Atemfrequenz geht hoch, die Herzfrequenz geht hoch. Alles, was wir brauchen, um die Muskeln zu aktivieren, wenn Sie so wollen, um zu kämpfen oder zu fliehen. Und zeitgleich dazu wird im sogenannten Hippocampus, der sieht aus wie ein Seepferdchen, deswegen nennt man den eben auch so, diese Struktur, da wird alles eingeordnet in Raum und Zeit. Also meinetwegen, ich höre einen Knall und der wird erstmal von meiner Amygdala als gefährlich eingestuft. Dann kommt aber in diesem Zentrum die Einordnung, wir sind im Jahr 2026, jetzt hier in Ihren Räumen und da wird wahrscheinlich eine Tür ins Schloss gefallen sein. Also es wird erst einmal nicht als etwas unmittelbar Gefährliches eingestuft. Und dann kommt die Überprüfung im Frontalhirn. Da ist eine Tür ins Schloss gefallen oder einem Handwerker ist was umgefallen. Dann kommt die Beruhigung, kannst wieder runterfahren, dann fährt die Amygdala das System wieder runter. Hinterher sagen wir vielleicht, ach, da habe ich mich aber erschrocken, weil wir noch merken, der Blutdruck ist noch hoch. Aber 2 Minuten später haben wir es vergessen. Wenn es aber tatsächlich gefährlich ist, dann kommt es zu einer Blockade in diesem Hippocampus. Und wir können nicht entscheiden, ach, wird schon nicht so gefährlich sein, wenn die Einstufung wirklich ist. Ich meine, wir sind in einem Kriegsgebiet oder wir hören dann solche Geräusche, dann ordnen wir das anders ein. Und dann kommt es zu einer Blockade in diesem Bereich und aus dieser Blockade, wenn Sie so wollen, entsteht erst einmal die Symptomatik. Also es ist eigentlich gar keine Symptomatik am Anfang nach einer potenziellen Traumatisierung, sondern es ist der Versuch des Gehirns, damit umzugehen, mit dem, was er da jetzt gerade erlebt hat und auf die Gefahr zu reagieren, ja, die da gerade auch bestanden hat.
Es ist im Prinzip, wie der Körper es versucht zu regulieren, genau, einzuordnen und darauf zu reagieren.
Genau, ja.
Was sind denn typische Symptome?
Also wir sind in der Regel eben erst einmal in hoher Alarmbereitschaft. Das heißt, wir sind sehr geräuschempfindlich. Wir können uns nicht so gut auf andere Dinge konzentrieren. Wir sind sehr schreckhaft in der ersten Zeit in der Regel. Wir haben das sogenannte Wiedererleben. Das kann in Form von Bildern passieren, die eben entweder als einzelne Bilder vor unserem inneren Auge auftauchen oder der Film, der vor unserem inneren Auge abläuft. Es kann aber auch sein, dass ich Geräusche höre, Gerüche wahrnehme oder durchaus eben auch Körpersensationen, die in dieser Situation da gewesen sind, ich die auch als Schmerz oder Körpergefühl eben auch tatsächlich wiedererlebe. Vermeideverhalten ist ein sehr klassisches Symptom, dass ich versuche natürlich eben oder beziehungsweise das Gehirn versucht zu steuern, dass wir eben nicht wieder in solche Situationen kommen und dann versuchen, solche Situationen zu vermeiden. Bis dahin aber, dass es sein kann, dass ich meine Wohnung gar nicht mehr verlasse oder Menschen meiden muss, weil ich es nicht differenzieren kann, ob das jetzt wirklich gefährlich ist oder nicht. Und mein Alarmsystem aber eben immer Alarm meldet.
Jetzt ist es ja so, dass manche Traumata passieren oder die Ereignisse passieren und die Symptome treten erst Jahre später auf. Wie erklärt man das denn?
Es ist oft so, dass eben nach einem solchen Ereignis 2-3 Wochen ich all diese Dinge bei mir bemerke, die ich eben beschrieben habe. Und dann wird es so langsam aber sicher besser und es beruhigt sich. Und bis dahin, dass ich tatsächlich eben ganz beschwerdefrei werden kann, durchaus. Und dann kann es zum einen passieren, dass es, wenn es nicht wirklich ausgeheilt ist, dass es aber reaktiviert wird, wenn mir etwas Ähnliches wieder passiert nach Jahren, dann kommt unser Gehirn, stellt uns immer zur Verfügung, wenn es etwas schon kennt, weil es dann oft für uns leichter ist, damit irgendwie umzugehen. Und dann wird vielleicht eben dieser Bereich wieder reaktiviert, weil ich etwas Ähnliches erlebt habe, das ist möglich. Es gibt so etwas wie sogenannte Dissoziationsbarrieren. Das heißt, unser Gehirn hilft uns dabei, mit solchen Situationen zurechtzukommen, indem es die eben für uns in einen Bereich wegschiebt, in dem wir keinen Zugriff haben. Und das, woran es liegt, warum Dissoziationsbarrieren fallen, da gibt es verschiedene Gründe. Es scheint auch tatsächlich Alter eine Rolle zu spielen. Und die klinische Beobachtung ist, dass oft so ab 40 diese Dissoziationsbarrieren weniger werden.
Jetzt muss ich mal ganz kurz da reingehen, nur damit ich das richtig verstehe. Heißt das zum Beispiel, es passiert was im Kindesalter, dann fällt die Dissoziationsbarriere und erst später passiert wieder irgendwas und auf einmal erinnere ich mich an Ereignisse in der Kindheit? Ist es sowas?
Das kann sein, aber es kann auch tatsächlich sein, ohne dass wieder was passiert.
Ah ja, okay.
Also dass plötzlich eben, weil diese Dissoziationsbarrieren weniger werden oder fallen, ich das plötzlich eben erinnere. Oder aber, was eben auch viele Menschen berichten, ist, wenn ich eigene Kinder oder in der Umgebung Kinder in ähnlichem Alter, die so heranwachsen und wenn die dann in ein Alter kommen, in dem mir selber vielleicht sowas passiert ist, dass dadurch Dinge wieder reaktiviert werden und plötzlich Erinnerungen daran wieder auftauchen.
Wie stellen Sie denn als Therapeutin fest, ob jemand wirklich traumatisiert ist?
Also ich sage immer, wir sind Gott sei Dank ja keine Detektive. Und das heißt, wir müssen jetzt nicht nachweisen, dass es tatsächlich dieses traumatische Ereignis gegeben hat, sondern wir schauen erst einmal in allererster Linie, ja, womit kommen die Menschen zu uns?
Was ist der Leidensdruck?
Und genau, ne, was sind die Beschwerden? Wo sind die Schwierigkeiten? Was macht vielleicht den Alltag schwierig? Und dann, manche berichten das von sich aus ja schon dann, dass da eben sowas passiert ist. Mit der entsprechenden Erfahrung denkt man aber vielleicht selber dran und fragt sich, könnte es auch sein, dass auch das vielleicht eine Rolle spielt. Und dann würde ich aber auch nicht jetzt so lange fragen, bis ich irgendwas gefunden habe, sondern ich frage jeden nach seiner Biografie, ich frage jede danach, was ist so gewesen, wie war ihre Lebensgeschichte, denn wir sind die wir sind, so sind wir geworden aus unserer Lebensgeschichte heraus. Und manchmal taucht dann da schon was auf, manchmal auch nicht, und man behält es so im Hinterkopf und beobachtet es einfach und guckt, wie es sich entwickelt, ob es eben traumatische Ereignisse gegeben hat, weil die in der Therapie natürlich dann schon viel ausmachen.
Aber jetzt kann es natürlich sein, dass jemand merkt, irgendwie geht es mir nicht gut, ich habe die Symptome, aber noch gar nicht an das Ereignis rankommt, ne? Wenn mit dem, was Sie eben gesagt haben, das vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass da was war.
Ja, das gibt es.
Das gibt es, ne?
Ja, wir haben zum Beispiel, wo wir immer hellhörig werden, ist, wenn Menschen berichten, dass sie Lücken haben, dass sie erste Erinnerungen erst mit 12 Jahren anfangen und sie gar keine Erinnerungen an die frühe Kindheit haben oder dass ihnen Jahre fehlen, dann muss man hellhörig werden in der Diagnostik und muss sich fragen, okay, was muss unser, wovor schützt dieses Gehirn, diesen Menschen sozusagen? Und muss es in der Art, wie ich dann behandle und in der Art der Therapie berücksichtigen, ohne jetzt aber etwas aufzudecken, wovon der Mensch noch gar nicht weiß, dass es überhaupt da ist. Mhm. Weil ich weiß es ja nicht. Es ist ja nur eine Vermutung.
Ja, man kann ja auch nichts hineininterpretieren. Nein,
genau. Das müssen wir vermeiden, auf jeden Fall.
Unbedingt. Ja. Ist es denn auch so, dass es gewisse Traumafolgestörungen, dass die übersehen werden, weil, ja, ich sag mal, da ja auch wahrscheinlich eine Menge Scham mitspielt und die Menschen das selber nicht richtig einordnen können, also vielleicht den Gang zum Facharzt gar nicht wählen, sondern so, also ich stelle mir gerade vor, dass es unter Umständen eine Erkrankung ist mit einer doch auch nicht unerheblichen Dunkelziffer.
Ja, also da würde ich sagen, das hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich verändert. Okay. Und das ist Gott sei Dank wirklich etwas geworden, wo Menschen sich zunehmend trauen, drüber zu sprechen und zumindest eben im fachärztlichen Kontext durchaus auch davon berichten und damit auch zum Arzt gehen, weil es durchaus auch die Aufklärungsquote zunehmend einfach besser wird. Und dennoch wird es natürlich häufig übersehen, gerade dann, wenn es sich erst einmal über körperliche Symptome äußert, wo man dann oft nicht so unbedingt dran denkt, dass es so sein könnte. Schmerzen oder auch Symptome im Urogenitaltrakt sind häufig auf dem Boden einer Traumafolgestörung entstanden und da wird dann, denkt man nicht so dran. Oder auch zum Beispiel bei Angsterkrankungen, weil die Ursache für diese Angst erstmal vielleicht gar nicht erinnert wird oder der Zusammenhang nicht hergestellt wird. Und dann wird es behandelt wie eine neurotische Angststörung. Und dabei sieht man gar nicht, dass es einen realen Hintergrund gibt. Und der muss natürlich ganz anders adressiert werden. Und dadurch entsteht dann oft auch eine Schieflage. Und es gibt aber letzten Endes auch bei den Depressionen, bei den Essstörungen, bei den Suchterkrankungen, es ist ja häufig so, dass die erstmal im Vordergrund stehen und gar nicht so sehr die Traumatisierung und das dann erst im Laufe der Behandlung rauskommt.
Das ist genau die Frage, wie grenzen Sie das denn dann ab? Wahrscheinlich genauso, wie Sie es gerade geschildert haben, ne? Derjenige kommt mit dieser, eigentlich mit der anderen Erkrankung zuerst und den Symptomen und dann muss man sehr sensibel gucken, liegt da nicht vielleicht noch was anderes mit drin? Ne?
Ganz genau. Also es kommt dann sehr darauf an, welche Symptomatik steht denn jetzt eigentlich im Vordergrund und wo müssen wir anfangen? Und wenn jetzt jemand eine schwere Suchterkrankung hat, dann muss die natürlich einfach zuerst behandelt werden. Und irgendwann kommt natürlich vielleicht der Punkt, wo es dann schwierig wird, wenn ich jetzt nicht die Ursache, vielleicht die frühe Traumatisierung mit reinnehme, dann wird es auch richtig schwer, das aufzugeben, weil dann kommt die Traumasymptomatik und wird viel intensiver und die kann ich wieder deckeln, wenn ich wieder zum Alkohol oder zu den Substanzen greife. Und da muss man dann.
Was ja letzten Endes auch so ein bisschen zeigt, das Verstehen der eigenen Geschichte hilft da auch ein Stück auf den Weg.
Auf jeden Fall. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch für uns Menschen, wenn ich etwas verstehe und wenn ich verstehe, warum handle ich so oder warum empfinde ich so oder warum erlebe ich das so, dann nimmt uns das viel Stress, viel Druck und dann geht es uns oft auch schon mal viel besser. Deswegen ist dieses Verstehen, das ist logisch, dass ich so empfinde oder so handle, bei dem, was mir passiert ist, oft ein ganz wichtiger Schritt.
Ich finde, es nimmt so, also ich kann das sofort nachvollziehen, das Verstehen da ein großer Bestandteil ist. Ich finde, es nimmt einen Teil der Ohnmacht. Ich weiß zwar, es ist immer noch so, aber ich verstehe den Zusammenhang und fühle mich dem vielleicht nicht mehr ganz so ausgeliefert, als wenn ich Spielball dessen wäre und es nicht verstehen würde.
Absolut, ja, genau.
Gehen wir mal einen Schritt in Richtung Therapie. Es gibt ja ambulante und stationäre. Was ist der grundlegende Unterschied? Gibt es Menschen, wo Sie sagen würden, die müssen auf jeden Fall erstmal stationär? Wie sieht das aus?
Also es kommt, kann man glaube ich so generell erstmal sagen, sehr darauf an, wie chronifiziert eine Erkrankung schon ist, ob noch eine ambulante Behandlung erst einmal ausreichend ist oder ob schon eher früher auch eine stationäre Behandlung zu empfehlen ist. Und gerade im Traumabereich kommt es sehr auf die zusätzlichen Erkrankungen an, die oft eher der Grund dafür sind, dass man früher stationäre Therapie empfiehlt. Also zum Beispiel die Essstörungen oder die Suchterkrankung. Das ist dann oft eher der Aufnahmegrund zu sagen, wir müssen es stationär machen. Ich glaube, es lässt sich gar nicht so generell sagen, dann macht man besser ambulant oder dann macht man besser tagesklinisch oder stationäre Therapie. Ich würde mal so anfangen, der große Unterschied liegt zum einen natürlich in der Intensität, zumindest über diesen Zeitraum, dass ich eben bei der ambulanten Therapie in der Regel einmal in der Woche die 50 Minuten habe, um über die Dinge zu sprechen. Und wenn ich eine stationäre oder teilstationäre Behandlung mache, ich viel mehr Zeit am Tag habe, über einen sehr verdichteten Zeitraum und auch verschiedene Therapieansätze habe, also nicht nur in Anführungsstrichen darüber spreche, sondern auch oft eben noch die Kunsttherapie habe, die Körpertherapie habe und ich auch die Gruppe habe. Und nicht nur das, was ich in einer ambulanten Therapie, in einer Einzeltherapie, ambulant, können wir nur über das sprechen, was ich einbringe. In einer Gruppentherapie oder in einer stationären tagesklinischen Behandlung bringen auch die anderen was ein. Und ich höre Dinge, von denen ich vielleicht vorher gar nicht wusste, dass das auch eine Rolle bei mir spielen könnte. Und jetzt gar nicht im Sinne von, ich gehe noch mit zusätzlichen Belastungen raus, sondern ich verstehe viel mehr von dem, was bei mir los ist, über die anderen, die auch noch da sind. Und da sehe ich den großen Unterschied und eben auch, ob es... Das kann halt total hilfreich sein, auch über die Interaktion mit den Mitpatienten in einem stationären Aufenthalt viele Dinge nochmal wieder neu üben zu können, weiterzukommen. Ich würde eher so da den großen Unterschied sehen, was steht im Vordergrund, welche Symptome stehen bei mir im Vordergrund und was brauche ich jetzt dann unter dem Aspekt.
Gibt es eigentlich, also wahrscheinlich, ich nehme mal fast an, nur für die Ersterkrankung, also wie die Depression oder die Angsterkrankung, gibt es irgendwelche Psychopharmaka, mit denen man das unterstützen kann?
Also das Trauma oder die Traumafolgestörungen sind ursächlich über Psychopharmaka nicht zu erreichen. Und man versucht eigentlich auch so lange wie möglich eher ohne auszukommen. Im akuten Bereich auf jeden Fall. Also wenn jetzt jemand einen Autounfall oder einen Überfall erlebt hat, gerade weil wir ja sagen, die Symptome sind, der ist ja erstmal gar nicht krank, sondern das Gehirn versucht jetzt erstmal mit dem umzugehen, was dem Menschen da gerade passiert ist. Und wenn ich dann ein Medikament brauche, das kann ja nicht sein. Medikamente brauche ich, wenn ich krank bin. Also das ist eine Botschaft, die wir nicht vermitteln wollen. Und wir wollen ja auch Selbstwirksamkeit herstellen, weil das ist die Antwort auf den Kontrollverlust und die Ohnmacht in dem Erlebten. Und deswegen ist man prinzipiell, solange es geht und so gut es geht, mit Medikamenten bei den Traumafolgeerkrankungen eher zurückhaltend. Es gibt Situationen, in denen man Symptome natürlich durchaus versucht, auch über Medikamente erstmal zu adressieren und
zu stabilisieren.
Genau, manchmal auch überhaupt eine Psychotherapiefähigkeit herzustellen. Das kann schon nötig sein, ja.
Was gibt es denn für therapeutische Verfahren, die eingesetzt werden? Also ich denke da jetzt mal so an sowas wie EMDR, aber erzählen Sie mal, was gibt es da?
Also für die Traumatherapie ist es am explizitesten so beschrieben, dass sie letztlich in drei Phasen verlaufen sollte, nämlich eben der Stabilisierung, der Konfrontation und der Reorientierung. Und dann gibt es natürlich Interventionen sowohl in diesen beiden großen Schulen der Verhaltenstherapie und der Psychodynamik, die eben an diese Phasen sozusagen angepasst sind. Und ich sage jetzt mal, wenn wir noch in der stabilisierenden Phase sind, die kann unterschiedlich lange dauern. Manchmal reichen 2-3 Sitzungen, in denen ich ein bisschen was erkläre und den Menschen ein bisschen wieder Handlungsspielraum gebe. Und dann kann ich sehr früh in eine Konfrontation einsteigen. Und manchmal dauert es sehr lange, wenn Menschen zum Beispiel häufig dissoziieren. Und sobald die Belastung, die emotionale Belastung zu hoch wird, sie sowieso aussteigen, dann kann ich auch nicht konfrontieren, weil sie wissen von der Stunde gar nichts mehr. Also dann muss ich erstmal natürlich diese Dinge bearbeiten und an diesen Stellen erstmal stabilisieren. Und da gibt es ein ganz wesentlicher Bestandteil ist die sogenannte Psychoedukation, also den Menschen erklären, was ist da eigentlich los, was passiert da, was ist im Gehirn passiert, was passiert jetzt, dass sie sich einfach gut verstehen. Und dann ist in dieser Phase oft Symptomkontrolle ein ganz wichtiger Aspekt, also Distanzierungstechniken zu lernen, wie ich Bilder stoppen kann, wie ich eben meinen Schlaf verbessern kann, wie ich mich selber beruhigen kann. Das sind oft erstmal wichtige Interventionen, die ich lernen muss, damit ich das selber kann, bevor ich mich nochmal mehr mit dem Trauma beschäftige. Und dann gibt es eben, wenn wir in die Konfrontation einsteigen, verschiedene Verfahren. Eines davon ist eben EMDR, sicherlich auch eine sehr effektive Methode, auch gut erforscht und inzwischen auch wirklich sehr differenziert einzusetzen, je nachdem, wie viel Belastung möglich ist. Ich kann das auch durchaus vorsichtiger und schonender einsetzen. Das war in den Anfängen vom EMDR nicht immer so. Da war es schon eine hohe Belastung auch für die Menschen, aber das lässt sich inzwischen auch wirklich gut differenzieren. Es gibt aber eben durchaus auch andere Verfahren, auch die eben auch aus der psychodynamischen Traumatherapie kommen, die, mit denen ich konfrontieren kann. Und konfrontieren bedeutet ja, ich muss das Erlebte mit allem, was dazugehört, sprich die Bilder, die Emotionen und die Gedanken, die muss ich wieder zusammenbringen. Das muss als ein Ganzes vom Gehirn verarbeitet werden. Dann kann es, wir nennen das integriert werden, also in Raum und Zeit richtig eingeordnet werden. Dann erinnere ich das noch, aber es fühlt sich nicht mehr so an, als wäre es hier und jetzt, sondern dann weiß ich immer, das ist aber schon 20 Jahre her. Das ist das, was wir erreichen wollen, diese Integration. Und dazu muss ich eben diese Bilder, Gedanken, Gefühle zusammenbringen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Methoden, zum Beispiel jetzt aus der psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie, die sogenannte Screen-Technik, ist ein Verfahren, mit dem ich auch sehr gut konfrontieren kann. Oder eben eher aus der verhaltenstherapeutischen Richtung wieder eben die narrative Expositionstherapie. Das sind so Beispiele,
also die
neben dem EMDR zur Konfrontation.
Narrativ ist wahrscheinlich das, was der Name sagt. Also man erzählt
es genau immer noch und versucht über das Erzählen eben das Erregungsniveau runterzufahren. Wenn
Sie vielleicht so sagen Sie auch noch mal 2-3 Sätze zu EMDR und zu der Screen-Technik, weil vielleicht nicht alle HörerInnen das genau wissen, was das ist.
Das ist nicht so ganz leicht, EMDR in 2-3 Sätzen zu erklären. Also dieses EMDR steht für einen sehr komplizierten Namen, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Und das ist, vielleicht hat man das schon mal irgendwo gesehen im Fernsehen, wenn eben die Therapeutin, der Therapeut in der Regel vor dem Patienten, Patientin sitzt und eben mit den Händen Augenbewegungen vorgibt und man während und oder unter diesen Augenbewegungen eben das, was passiert ist, so ein Stück ablaufen lässt vor dem inneren Auge und da eben vorher aber Körpergefühl, Emotion, Gedanke, das alles zusammengeführt hat und dann, wenn Sie so wollen, fördert, dass der Film wieder abläuft und man aber eben über diesen Moment der maximalen Bedrohung, denn da ist das Gehirn in der Regel in der traumatischen Situation ausgestiegen, darüber hinweggeht und darüber dann eben realisiert, okay, jetzt und hier bin ich aber in Sicherheit. Es ist jetzt sehr knapp, ich hoffe,
ja,
man kann
doch,
so ein Stück, kriegt man eine Idee davon.
Ja. Ja.
Und bei der Screentechnik zum Beispiel, da geht es darum, eben Teile oder auch da den Film, den man erinnert, auf eine Leinwand zu projizieren in der Vorstellung und sich vorher alle möglichen Interventionen zu überlegen, wie kann ich diesen Film anhalten, umschalten, Vorhang vorziehen vor die Leinwand, um eben intervenieren zu können, um selbst wirksam darauf eingehen zu können und auch da eben zu realisieren, da läuft dieser Film, aber ich sitze mit meiner Therapeutin hier eben im Jahr 2026 und wir sind im Hier und Jetzt und wir sehen diesen Film laufen und darüber eben dann das, was geschehen ist, zu integrieren und zu realisieren, es ist vorbei.
Was sind denn in der therapeutischen Arbeit so die besonderen Herausforderungen? Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja auch vielleicht ja, sowas wie Rückfälle oder das Ganze kommt dann doch wieder mehr hoch, was wir eben schon angesprochen haben, Scham und Schuld. Wie sieht es damit aus?
Also ich finde, dass oft die größte Herausforderung ist, gerade wenn wir über die komplex traumatisierten Menschen sprechen, dass sie häufig nachvollziehbarerweise natürlich mit einem hohen Misstrauen in die Behandlung kommen. Dass sie einfach Angst haben, sich einzulassen, Angst haben zu erzählen, sich gar nicht vorstellen können, dass Menschen es wirklich eben gut mit ihnen meinen und sie wirklich Unterstützung bekommen. Und da erstmal hinzukommen, dieses Vertrauen aufzubauen, ausreichend Transparenz herzustellen mit dem, was mache ich, dass eben dieses Vertrauen aufgebaut werden kann. Das ist aus meiner Sicht oft eine der größten Herausforderungen. Und dann ist eben das Thema Schuld oft auch, oder Schuld, ja, entweder wenn es tatsächlich eine reale Schuld gibt, das haben wir natürlich auch, wenn gerade bei den akut Traumatisierten im Erwachsenenalter, dass ich meinetwegen vielleicht einen Autounfall hatte, wo ich durch menschliches Versagen oder tatsächlich vielleicht auch Schuld auf mich geladen habe, was es aber ja dennoch nicht weniger traumatisierend macht. Das hat ja man nicht mit Absicht gemacht in der Regel. Da ist es oft schwierig dran zu kommen, weil diese Schuldgefühle oder dann eben auch das mir geht's nicht gut, so ein Stück Sühne bedeutet für das, was da passiert ist. Und das ist oft schwer, da Bewegung reinzukriegen und wirklich Besserung zu erzielen. Und bei den komplex traumatisierten Menschen Schuldgefühle sind auch oft langwierig einfach und nicht so leicht, da wirklich eben auch Veränderung reinzubekommen, weil Schuldgefühle Ohnmachtsgefühle ein bisschen reduzieren. Wenn ich an etwas schuld bin, dann hätte ich auch Möglichkeiten, es zu verändern. Und dann fühle ich mich nicht so ohnmächtig. Und Ohnmacht ist das Schlimmste. Und da ist oft auch einfach mehr Zeit nötig, um da Veränderung dann eben wirklich zu erreichen.
Wie lange dauert so ein Prozess? Ich meine, natürlich wird das immer sehr individuell sein, aber wenn Sie sagen so, naja, wir gehen mal von so einem typischen Fall aus, wie Sie ihn vielleicht auch in der Klinik erleben, wie lange braucht das in der Klinik, bis man wieder quasi so im Alltag auch einigermaßen symptomfrei funktioniert? Oder kann man das gar nicht sagen, weil das...
Also man muss auf jeden Fall schon mal sehr unterscheiden zwischen eben dem Monotrauma im Erwachsenenalter, wo vorher nie irgendwas gewesen ist. Da kann es sehr gut sein, dass ich mit 5 bis 15 Sitzungen Symptomfreiheit herstellen kann und alles ist wieder gut. Oft ist es ja sogar so, dass die Menschen eben auch durchaus Selbstheilung so aktivieren können, dass sie eigentlich gar keine große Therapie brauchen. Aber innerhalb von einem Jahr, selbst wenn jemand jetzt vielleicht nicht sofort Unterstützung bekommen hat, sondern es ist schon ein bisschen chronifiziert, können wir da oft große Fortschritte bis hin zur Heilung erreichen. Bei den Menschen, wo es in der Kindheit über einen längeren Zeitraum Traumatisierung gegeben hat, da dauert es in der Regel deutlich länger. Auch da kommt es sehr darauf an, kommt jemand mit 20 oder kommt jemand mit 50? Wie lange hat man schon irgendwie da mit sich irgendwie arrangiert und hat vielleicht sich durchgekämpft sozusagen? Aber es ist keine Seltenheit, dass es durchaus auch 5 bis 10 Jahre alles dazwischen dauert, bis man dann wirklich weitestgehend symptomfrei sozusagen leben kann. Ja.
Wir sind jetzt mal kurz abgebogen von diesen 3 Phasen, ne? Stabilisierung, Konfrontation. Vielleicht sagen Sie noch mal ein bisschen was zu der letzten Phase, um wieder...
Ja, oft ist es ja so, dass die Menschen, wenn sie in Behandlung kommen, gerade eben die komplex Traumatisierten, sich gar nicht vorstellen können, dass das jemals wieder anders sein kann. Und deswegen auch gar nicht sich vorstellen können, wieder eine Perspektive, wo sie sich einen Beruf zutrauen würden oder wo sie sich Familie zutrauen würden oder das gar nicht in ihrem Horizont vorkommt, weil das so weit weg wirkte, dass sie sich das gar nicht vorstellen können. Und das ist eben etwas, was wir natürlich nicht erst am Ende der Therapie mit reinnehmen. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass man diese Phasen so eine nach der anderen abarbeitet, sondern gerade so die Neuorientierung, diese letzte Phase, die nehmen wir schon eigentlich immer sehr früh auch mit rein, um überhaupt zu wissen, wofür. Weil es ist ja auch nicht immer leicht, sich dann mit diesen Dingen wieder auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen. Und da muss ich schon wissen, wofür mache ich das denn eigentlich?
Ja, eine Perspektive.
Und wo will ich hin? Genau. Ja, und diese Perspektive zu entwickeln und die auch greifbar zu machen, ist natürlich dann schon auch früher, am Anfang in der Therapie wichtig. Und da die Hoffnung auch wieder herzustellen, dass das auch erreichbar ist. Und da will ich hin und darauf arbeite ich hin und das ist das Ziel sozusagen. Das ist ein wesentlicher Teil eben dieser Neuorientierung.
Vielleicht bevor wir so in den anderen Bereich weitergehen zu Angehörigen, Gesellschaft, Schigmata, nochmal eine Frage, weil das ja auch vielfach so Thema ist, was man dann gesellschaftlich hört. Was sind die besonderen Herausforderungen, wenn es um Traumata bei Kindern geht, die also wirklich in ihrer Kindheit was erlebt haben, was ja nochmal, ich sag mal, irgendwie nochmal viel schlimmer ist, weil das sind so schützenswerte kleine Menschen, die dann auch noch irgendwas besonders Schlimmes erleben. Denkt da an Gewalt oder häusliche Gewalt oder Bindungsstörung. Inwieweit wirkt sich das auf die aus, wie, ne, also auch auf spätere Beziehungen unter Umständen?
Also das ist ja im Grunde genommen das, was in der Regel eben bei den Menschen passiert ist, bei denen wir von einer komplexen Traumafolgestörung sprechen. Und das Problem ist natürlich, dass je früher im Leben uns so etwas trifft oder wir solchen Situationen ausgesetzt sind, umso mehr verändert es natürlich auch unser ganzes inneres Gefüge. Wir müssen ja noch ganz, ganz, ganz viel lernen, wenn wir auf die Welt kommen und wir müssen innere Bilder entwickeln von Beziehungen, wir müssen innere Bilder entwickeln von dem, was bin ich wert, was kann ich, was habe ich verdient in diesem Leben. Und wenn all diese Dinge, je nachdem, was die Kinder erleben, eben nicht positiv beantwortet werden und ich mit dieser Überzeugung aufwachse und auch mit so einer Überzeugung, wenn ich Gewalt erfahre, wir kommen auf die Welt erst einmal und sind ja sehr maximal abhängige Wesen. Wir können ja gar nichts alleine. Und das heißt, wir werden auch mit so einem Instinkt geboren, dass die Welt um uns herum gut ist. Weil das wird ja kein Mensch aushalten, ausgeliefert zu sein in einer Umgebung, die nicht gut zu mir ist. Aber wenn die alle gut sind, dann kann es ja nur an mir liegen. Wenn die mich aber nicht gut behandeln, wenn ich das irgendwann realisiere. Und daraus entsteht natürlich ganz viel Persönlichkeit, die eben einfach geprägt ist von dieser Überzeugung, mit mir stimmt was nicht und ich bin nicht in Ordnung und ich bin nicht gut so, wie ich bin. Und das ist ein Weg, das ist alles veränderbar, das ist alles auch korrigierbar und das ist auch in Beziehung, auch in therapeutischer Beziehung korrigierbar. Aber deswegen ist gerade in der Traumatherapie der Beziehungsaspekt so wichtig, mhm. weil wir sprechen auch von der korrigierenden Beziehungserfahrung, die ich mache, weil es aber meine Erfahrung mit mir korrigiert. Und ich dann auch mich wieder ganz anders eben auch auf Beziehungen einlassen kann. Also es hat in der gesamten Struktur eines Menschen massive Einfluss, wenn so früh so schreckliche Dinge passieren.
Naja, ich meine, da gibt es natürlich noch viel zu sagen, denn wir einfach auch gesellschaftliche Themen, ne? Wie können wir verhindern, dass sowas einfach auch nicht mehr geschieht oder weniger geschieht und was kann man da alles zu tun? Werfen wir mal einen Blick auf das Thema der Angehörigen. Was können denn Angehörige tun, also was nehmen die unter Umständen wahr, aber was können die auch tun, um den Betroffenen zu unterstützen?
Da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nochmal sehr differenzieren zwischen eben dem, was passiert uns im Erwachsenenalter und wie ist der Umgang mit Menschen, von denen ich vielleicht weiß, dass denen eben in ihrer frühen Biografie etwas passiert ist. Wenn wir erstmal so die Menschen nehmen im Erwachsenenalter, die vielleicht eben ein Monotrauma erlebt haben, dann ist es wichtig, insbesondere das, was wir letzten Endes auch in der Therapie vor allen Dingen tun, Selbstwirksamkeit zu vermitteln und den Menschen den Raum zu lassen, den sie brauchen, um jetzt eben wieder gut für sich sorgen zu können und zu gucken, okay, wie kann ich mein Sicherheitsgefühl wiederherstellen und wie kann ich eben mein Selbstwirksamkeitserleben wiederherstellen und das gut zu beantworten und so viel zu unterstützen, diese Sicherheit wiederherzustellen wie nötig, aber auch nicht zu viel und ihnen zu viel abzunehmen und ihnen so das Gefühl zu geben, jetzt kann ich eigentlich gar nichts mehr alleine. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Schritt. Und einerseits zur Verfügung stehen und da sein, aber auch den Raum lassen. Das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Haltung für diejenigen drumherum. Wenn ich mitbekomme, ich sag mal, die nächsten Angehörigen sind ja oft nicht diejenigen, die die Ansprechpartner sind sozusagen oder die es wahrnehmen, dass es eben frühe Traumatisierungen gegeben hat, sondern es ist ja dann oft eher so, dass wenn ich dann vielleicht meine Partnerin, mein Partner, wenn ich das realisiere, Mensch, da ist doch irgendwie irgendwas gewesen, und wie kann ich das am besten unterstützen? Und auch da ist es eben schon, wenn diese Menschen das große Glück haben, dass sie schon in einer Partnerschaft, in einer Umgebung sind, wo es wahrgenommen wird und wo eben auch eine solche korrigierende Beziehungserfahrung gemacht werden kann. Leider ist es ja oft so, dass Menschen, die sehr früh diese schlimmen Dinge erlebt haben, auch später wieder in Beziehungen landen, die ihnen gar nicht mal so gut tun. Aber wenn es denn so ist, dann ist es eben auch da gut, das gute Mittelmaß zu finden zwischen einerseits unterstützen, da sein und auf der anderen Seite aber nicht klein machen und zu viel abnehmen und viel Transparenz in dem, was ich tue, wie ich es mache, dass vielleicht eben ein hohes Misstrauen verstehen, weil die Erfahrung einfach eben so war. Und da muss ich mich vielleicht einmal mehr erklären, als ich das mit jemandem müsste, der diese Erfahrungen nicht gemacht hat. Mhm. Und also das Beste, in einen guten Austausch zu kommen und verlässlich auch eben dem das zu beantworten, was die andere sich eben wünscht.
Mhm. Gibt es auch Fälle, in denen Sie die Partner, Partnerinnen oder Angehörigen mit in die Therapie einbeziehen?
Wir machen es eher selten, weil wir grundsätzlich ja eben auch Erwachsene behandeln. Und für viele ist es wichtig, dass es jetzt in der Klinik, dass das ihr Raum ist, den sie für sich alleine nutzen können. Und das Thema Partnerschaft, Beziehungen fließt natürlich ein. Und es gibt das durchaus auch, dass wir Familiengespräche oder einzelne Paargespräche machen. Aber in der Regel ist es der Raum für die Patientin, den Patienten in der Klinik. Im ambulanten Bereich ist das oft ein bisschen anders. Da macht man auch schon häufiger mal mehrere Sitzungen dann eben mit Partnerin oder Partner, aber immer nur so, wie es gewünscht ist von den Patientinnen, den Patienten, weil das Wichtigste für uns ist eben, wir sind die vertrauensvolle Beziehung. Mhm. Und die wird auch mit allem, was wir haben, geschützt. Ja. Und das ist auch klar, dass immer nur Kommunikation direkt stattfindet und nie über Angehörige. Da kann man sich immer 100% drauf verlassen. Und diese Verlässlichkeit, das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor.
Wie nehmen Sie denn den gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Trauma und Traumafolgestörung wahr?
Also einerseits, wenn ich denke, ich bin in der 20 Jahren mache ich Traumatherapie und dabei bin ich ja nicht, waren schon das eben nicht mehr vor 20 Jahren, 2006 schon nicht mehr die Anfänge. Da hatte sich schon viel entwickelt und es war schon zunehmend auch wissenschaftlich anerkannt, aber es musste schon noch sehr darum gekämpft werden. Das war ein Thema, was die Gesellschaft nicht unbedingt so gerne haben wollte, weil es eben viele Konsequenzen natürlich auch hat, wenn man sich da Gedanken drum macht, dass das bei Menschen durchaus eben auch gesundheitliche Schäden verursachen kann. Und das hat sich deutlich gebessert. Das ist noch nicht weg, aber es hat sich deutlich gebessert. Und wir haben damals schon uns auch viel Gedanken darum gemacht, was machen wir denn eigentlich, wenn Trauma irgendwann mal inflationär wird. Und so ist es jetzt nicht, aber es gibt es durchaus, dass es auch Strömungen gibt, wo, Sie haben das eingangs schon gesagt, plötzlich ist alles irgendwie Trauma und selbst, also natürlich kann man belastende Situationen erleben und es gibt viele Belastungen in unserem Leben, aber deswegen sind es noch lange nicht wirklich auch traumatisierende Situationen. Und dass die Gefahr besteht schon und da müssen wir gut aufpassen und deshalb müssen wir auch eben sehr sauber Diagnostik machen und sehr genau hingucken, ist es eine Belastung oder ist es wirklich ein potenziell traumatisierendes Ereignis?
Ja, und ich finde auch so diese Tendenz zu lapidar mit diesem Begriff aneinander zu schmeißen, wie auch mit Schizophrenie oder sonst solchen Begriffen, ist hier mal, da ist mal Vorsicht geboten. Ne? Also denn der Mensch, der das wirklich hat, der kann sich auch dadurch stigmatisiert fühlen, dass man auf einmal sagt, oh, ich bin jetzt traumatisiert, heute Morgen waren die Mohnbrötchen aus.
So, genau.
Also, sorry. Ja, und das ärgert mich dann wieder, weil das ist, macht dann eine andere Form von Stigma und Problem und Thema auf.
Absolut.
Oder zieht es da ins Lächerliche.
Ja, genau. Genau. Absolut, ja.
Was würden Sie sich denn vielleicht wünschen oder welche Rolle spielen auch soziale Medien, öffentliche Diskussion? Also vielleicht ergänze ich es noch so ein bisschen. Ich teile Ihre Ansicht da total, dass wir in vielen Bereichen ja in den letzten 10, 15 Jahren eine deutliche Entstigmatisierung erlebt haben, damit auch eine Öffnung. Viele Menschen gehen eher zum Arzt, zum Facharzt, suchen sich Hilfe. Aber es schießen natürlich auch so ein paar Gewächse ins Kraut, gerade auch in den sozialen Medien, wo Hilfe angeboten wird, wo ich manchmal so denke, ja, also das ist jetzt alles überhaupt nicht mehr seriös. Und da wird es dann total schwierig, finde ich. Oder wo auch Artikel erscheinen, die dann irgendwelche Hilfe versprechen mit irgendwelchen Supplements oder so, wo ich dann so denke, naja, und wenn du dann in deiner Verzweiflung da sitzt und vielleicht aus Scham nicht den Weg zum Arzt findest, ist das natürlich sicherlich der falsche.
Ja, also das ist, das glaube ich, das war auch das Erste, was mir gerade so einfiel, als Sie das gefragt haben, dass es gibt eben in den sozialen Medien natürlich viele Heilversprechen, zum Teil dann eben auch, wo Methoden vorgestellt werden, wo Methoden öffentlich auch gezeigt werden, wo ich denke, um Gottes Willen, also das ist jetzt, damit tun die Menschen sich überhaupt keinen Gefallen. Das ist eher etwas, was, ich bin sonst ja immer, ich finde es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen einer Reaktualisierung und einer Retraumatisierung. Aber das sind durchaus Dinge, die man zum Teil da sieht, die wirklich auch retraumatisierend sind, Und wo es oft aber für die Menschen echt schwer ist, das zu unterscheiden. Und wo uns als Traumatherapeuten auch oft die Möglichkeiten fehlen, den Überblick zu behalten. Was ist da eigentlich alles? Was gibt es da alles? Was wird da alles angeboten? Wo finden die Menschen zum Teil eben auch vermeintliche Hilfe? Und ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen mehr reglementiert werden würde, dass es da ein bisschen mehr Empfehlungen zumindest vielleicht irgendwie geben würde, was aber natürlich schwer ist, was nicht in Sicht ist sozusagen. Das ist schon ein echtes Problem.
Und die KI befeuert das ganze Thema nochmal?
Ja, kann sie. Also es ist durchaus, gibt durchaus auch Apps oder Unterstützungsprogramme, die durchaus sinnvoll sind. Mhm. Gerade in dem Bereich, wenn Scham und Schuld eine Rolle spielen, wo Menschen sich trauen, einer KI was zu erzählen, was sie einem realen Menschen nicht erzählen würden. Also ich will es gar nicht generell verteufeln. Aber es ist natürlich wichtig, dass es wirklich gut kontrolliert und begleitet ist, sozusagen. Mhm. Das würde man sich wünschen, dass es eben wenigstens irgendwie begleitet wird.
Was sind Erlebnisse in Ihrer therapeutischen Arbeit, wenn Sie wirklich sagen, ja, das ist eine, ich nenne das jetzt mal so eine Erfolgsstory, das macht mir Mut, das macht mir Hoffnung?
Also ich bin ja mehr oder weniger nicht geplant, sondern so ein bisschen unverhofft zu diesem Thema Trauma gekommen. Ich habe, bevor ich in die psychosomatische Medizin gewechselt bin, innere Medizin gemacht. Und am Anfang in der psychosomatischen Medizin habe ich mir oft gewünscht, ach, könnte ich doch noch mal einmal einfach, jemand kommt mit Luftnot und man gibt ein Medikament und es wird besser und es dauert nicht alles irgendwie so lange. Und in der Traumatherapie habe ich das ein Stückchen gefunden, weil es oft eben wirklich, also durch kurze Interventionen, durch bestimmte Erklärungen, durch ein Aufklären über das, was da gerade passiert und schon einfach so viel Besserung entstehen kann, dass das einfach was ist, was mir immer viel Freude gemacht hat. Und was ich auch wirklich, wenn man sieht, eben wie Menschen hochmisstrauisch und vielleicht sozial total zurückgezogen in Behandlung kommen und sich es gelingt, eine Beziehung aufzubauen und ihnen wieder so ein bisschen Vertrauen zurückzugeben und sie das dann für sich zunehmend entwickeln können, dann ist das einfach was viel Freude macht, dabei zuzugucken und auch zu sehen, das ist auch was, wo ich sagen muss, das hat mir immer sehr viel gegeben in der Behandlung, zu sehen, wie viele Menschen, unter welchen Bedingungen die aufgewachsen sind, was die erlebt haben, wie schwer das alles war für diese Menschen und was die geschafft haben, daraus zu machen und wie weit sie gekommen sind, auch wenn sie jetzt vielleicht Therapie brauchen, aber was sie schon alleine geschafft haben und selber gar nicht merken. Mhm. Das sind auch so Dinge, wo ich meinen Hut vorziehe und die ich immer mit großer Freude sehe und dann auch, wo man mit wenig Intervention darauf aufmerksam machen kann und darauf hinweisen kann, Mensch, guck doch, was du alles geschafft hast und das, wo du stehst. Das sind so Sachen, das sind so Highlights,
sage ich mal. Kann ich gut nachvollziehen. Jetzt stelle ich ja in vielen Podcasts, wenn ich mit Experten spreche, immer gern auch mal die Frage nach der Prävention. Die ergibt sich hier nicht wirklich, ne? Weil das Traumaereignis ja nicht geschieht, nicht wie bei den anderen Sachen. Aber was sind Schutzfaktoren? Also ich meine, das ist klar, die Steilvorlage ist jetzt die Resilienz, ne? Aber was tue ich? Also was ist ein Schutzfaktor?
Also einer der, oder der wesentliche, oder ja doch der Faktor, der die meiste Aussagekraft darüber hat, ob ein Ereignis potenziell traumatisierend wird oder nicht, ist die soziale Unterstützung. Und das heißt also, je mehr soziale Unterstützung ich habe, und das heißt, wenn Sie so wollen, präventiv im Zweifelsfall, je besser ich sozial eingebunden bin und soziale Unterstützung auch wahrnehmen kann, manchmal ist sie ja da, aber ich nehme sie nicht wahr, umso eher werde ich auch aus potenziell traumatisierenden Situationen heil rauskommen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass gerade wenn Sie früh traumatisiert sind, dass etwas ist, was ihnen ja schwerfällt. Und das heißt also, aber da anzufangen und das zu unterstützen und in Beziehung zu kommen und ein soziales Umfeld zu haben und daran in erster Linie zu arbeiten, sich da gut aufgehoben zu fühlen. Und dabei geht es nicht um die Menge, sondern es geht um die Qualität dessen, was ich an Sozialkontakten habe. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor.
Was würden, also wir kommen langsam zum Ende, was möchten Sie den Hörerinnen, vielleicht Betroffenen, vielleicht Angehörigen mit auf den Weg geben, auch vielleicht nochmal, wo sie Hilfe finden können oder suchen sollten?
Also das eine ist eben, dass wirklich ich jedem nur wünschen kann, eben so den Mut aufzubringen, tatsächlich darüber zu sprechen in fachärztlicher oder fachtherapeutischer, im fachtherapeutischen Kontext, um eben, weil es wirklich, auch wenn es schon lange her ist und auch wenn es schon lange besteht, absolut gut behandelbar ist und Dinge sich verändern können und auf einen guten Weg kommen können, egal wie lange sie schon bestehen. Mhm. Es gibt einfach wirklich viele gute Behandlungsmöglichkeiten und da nicht den Mut zu verlieren und sich auf den Weg zu machen. Und tatsächlich Durchhaltevermögen zu haben, weil es ist schwer oder es dauert oft lange, eben einen Therapieplatz zu finden. Aber es lohnt sich, da wirklich den langen Atem zu haben und dran zu bleiben, weil es wirklich vieles verändern kann. Das Schnelle, und ich wünschte, ich könnte sagen, machen Sie dies oder jenes, dann finden Sie schnell einen Platz. Das ist leider nicht die Realität, sondern man kann wirklich nur sagen, das Durchhalten und das Dranbleiben und dass es sich wert sein, diesen Weg zu gehen. Das ist, glaube ich, so das Wesentliche.
Vielleicht auch nach ein paar Alternativen zu suchen, wie gruppentherapeutisch, und dann ist der Platz gefunden. Ich bin jetzt bewusst nicht auf das ganze Drama der Versorgungslage eingegangen, was wir ja da überall haben, im Moment auch noch mit vielen anderen Diskussionen wegen der Kürzung der Sätze. Aber das wäre jetzt nochmal ein Podcast, den wollte ich jetzt gar nicht aufmachen. Genau. Was ich auch noch denke, ist, Selbsthilfegruppen sind ja auch immer ein Aspekt, ne? Oder Gruppen, also irgendwelche Kontexte zu suchen. Sie hatten das im Zusammenhang mit der Klinik erwähnt, ne, die gut tun können, sei das jetzt vielleicht auch körpertherapeutische Arbeit, Gruppen, kunsttherapeutische Arbeit, die ja vielleicht auch mal ein erster Anfang sein kann, während ich das andere weiterverfolge. Ja.
Ne? Selbsthilfegruppen sehe ich ein bisschen kritisch dann, wenn sie, also dass es gibt tolle Selbsthilfegruppen, die wirklich gut strukturiert und organisiert sind und wo wirklich auch Menschen dabei sind, die eben sich schon gut auskennen und auch gut steuern können. Ansonsten, das ist aber auch wichtig, weil eben das alleine darüber reden, nicht das ist, was uns weiterhilft, sondern was oft eher das Ganze tatsächlich schwieriger macht. Und ich dann, wenn das in Gruppe viel geschieht, ich unter Umständen nicht nur mit meinen eigenen belastenden Bildern, sondern auch noch mit den Bildern der anderen nach Hause gehe. Und das ist eben nicht hilfreich.
Verstehe.
Deswegen muss man das sich gut angucken und die Gruppe sich gut angucken.
Es muss da jemanden geben, der genau um diese ganzen Bedingungen weiß und das auch so anleitet, dass das konstruktiv verläuft und nicht quasi die Sache schlimmer macht.
Genau. Ne? Ja.
Also vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis dazu. Wir stellen unseren Gästen ja immer am Schluss die Frage, was sie für sich selber tun. Und was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, sie sagen, sie machen das jetzt 20 Jahre. Ich gehe davon aus, dass sie viele schlimme Geschichten gehört haben und die man sich vielleicht manchmal gar nicht vorstellen mag. Und was tun Sie denn für sich, damit Sie das nicht alles mit nach Hause nehmen?
Also das ist tatsächlich etwas, was wir auch, oder ich hatte das große Glück, sagen wir mal so, dass ich, als ich damit angefangen habe, eine Oberärztin hatte, die da sehr viel Wert drauf gelegt hat, von Anfang an die sogenannte Psychohygiene sehr zu unterstützen und zu gucken, okay, was machst du, wenn du die Klinik verlässt? Also mich wirklich sehr angehalten hat, ganz aktiv ein Hobby zu suchen, wo man eben einfach abschaltet, in einer schönen Umgebung ist und schöne Dinge erlebt, ganz bewusst und nicht nochmal wieder irgendwie neu irgendwelche anderen Dinge macht. Und das hat in dem Laufe der Jahre sich geändert, aber ich versuche viel, mich eben an der frischen Luft in schöner Umgebung zu bewegen. Das sind so Dinge, die mich gut abschalten lassen. Mhm. Und Menschen zu suchen und in die Sozialkontakte gut zu halten, um gute Erfahrungen mit Menschen zu machen, um da was dagegen zu setzen, gegen diese vielen schlechten Erfahrungen, die Menschen eben auch machen können. Ja.
Finde ich aber umso dankbarer kann man sein, dass es Menschen wie Sie gibt, die sich darum kümmern und die dann auch noch bereit sind, mit uns so einen Podcast zu machen, um ein bisschen darüber aufzuklären. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Schultheis. Ich fand, das war ein ganz spannendes Gespräch. Ich habe nochmal viel gelernt über das Thema Trauma und Traumafolgestörung. Und wir gehen jetzt barrätselig in die Sommerpause, wünschen Ihnen einen schönen, sonnigen Sommer. Und danach geht es weiter mit dem Thema KI und Psyche. Bis bald, barrätselig.